Deutschlandfunk, Kultur heute.
75 Jahre Grundgesetz. Was gibt's da zu feiern? Das fragt heute Abend das Berliner Veranstaltungszentrum Hebbel am Ufer. Und einer der Teilnehmer ist der Gründer des Verfassungsblogs Maximilian Steinbeiß. Ihn hören wir am Ende dieser Sendung. Wie ukrainische Museen über den Wiederaufbau nachdenken, erfahren Sie hier. Und wie iranischer Tanz wäre, wenn er denn gezeigt werden könnte, das wurde in Brüssel beim Kunstfest vorgeführt. Zur Kultur heute lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Parallax. Das ist kein Medikament, sondern hinter dem Titel verbirgt sich ein Stück über drei Generationen, ein Theaterstück. Der ungarische Film- und Bühnenregisseur Kornel Mundruczu hat mit der von ihm 2009 gegründeten Theaterkompanie Proton ein Stück der Dramatikerin Katta Weber auf die Bühne gebracht, das die Enge auch großer historischer Räume theatral beeindruckend vorführt. In einem Zimmer gibt's die Mutter, die Nazis überlebt hat. Die Tochter, die auf der Suche nach ihrer jüdischen Herkunft ist. Sie hat in Budapest gegen Berlin getauscht. Und da ist auch noch der Sohn, der sein schwules Leben feiert. Sven Ricklefs berichtet nun von den Wiener Festwochen über Parallax.
Ganz richtig geht es in diesem Kopf nicht mehr zu, zumindest zeitweise. Die Pillendose fällt ihr achtlos aus der Hand. Die Tasse mit dem Teebeutel stellt sie ohne Wasser in die Mikrowelle. Dazu dieser unerträgliche Sound und dann noch die Inkontinenz trotz der Windel. Erst mit der Ankunft der Tochter kehrt das Bewusstsein langsam zurück. Sie kommt aus Berlin, das ihr zur neuen Heimat geworden ist, nach Budapest, wo die jüdische Mutter lebt. Die Holocaust-Überlebende wurde während eines Lagerappells in Auschwitz geboren. Die Mutter soll an diesem Tag eine Ehrenmedaille als Überlebende verliehen bekommen, was sie ablehnt. Die Tochter kommt, weil sie sich eben gerade im Zuge dieser Veranstaltung den Nachweis ihrer jüdischen Herkunft verspricht. Den braucht sie, um ihrem Sohn in Berlin den Besuch einer jüdischen Schule zu ermöglichen. Kornel Mundruczu hat diese Szene in einer Intensität inszeniert, die unter die Haut geht. Dabei bedient er sich, wie so oft in seinem Theater, filmischer Mittel, zeigt die realistisch ausgestattete Wohnküche nur schemenhaft durchs Fenster, während er seinen beiden großartigen Schauspielerinnen zumeist in Close-ups links und rechts auf Screens in die Gesichter schaut. Und da spiegelt sich die ganze Brutalität einer Holocaust-Biografie auf der einen Seite, noch dazu im gebrochenen Spektrum von Demenz und luzider Klarheit, und auf der anderen Seite steht jene nachgeborene Qual, die den Horror durch Erzählungen oder durch transgenerative Übertragung erneut durchleben musste und immer wieder muss. Wenn der Raum am Schluss dieser Szene schließlich explodiert und sinnflutartige Wassermassen minutenlang durch die Decke, aus den Schränken oder der Klimaanlage strömen, dann ist das, wie so oft im Theater von Kornel Mundruczu, der Einbruch höherer und zugleich surrealer Gewalten, denen der Mensch fassungslos gegenübersteht. Und es ist die Tochter, die sich diesen Fluten hingibt, so als könnten sie eine kathartische Reinigung bewirken. Die zweite Szene spielt 10 Jahre später. Die Mutter ist gerade gestorben, der Enkel ist angereist und nutzt den Tag vor der Beerdigung, um per schnellem Chat eine Orgie zu organisieren. Und plötzlich ist die Wohnung der Großmutter mit 5 nackten, koksenden Männern bevölkert, die übereinander herfallen und im Rausch die Freiheit ihrer schwulen Identität ausleben. Dass es mit der eigentlich gar nicht so weit her ist, vor allem im so queerfeindlichen Ungarn nicht, stellt sich erst bei den nachfolgenden Diskussionen heraus. Und dass auch die Orgie nur eine verzweifelte Suche nach Identität ist, das wiederum zeigt sich beim anschließenden Mutter-Sohn-Konflikt. Da wollte die Holocaust-Nachgeborene das eigene Kind vor aller grausamer Biografie schützen und enthielt ihm dabei aber zugleich auch alle Wurzeln vor. Die Großmutter, das Heimatland Ungarn, die Familie. Identität also, wo beginnt sie und wo hört sie auf? Wie lässt sie sich definieren und begreifen? Parallax haben die Autorin Kata Weber und der Regisseur Cornel Mundruzzo ihr neues Stück genannt und beziehen sich dabei auf einen gleichnamigen optischen Täuschungseffekt, der Bewegungen von Objekten im Raum unterschiedlich wahrnehmen lässt. In diesem Parallax nun scheinen im Brennglas einer Familiengeschichte Fragen nach jüdischer und queerer Identität in Osteuropa auf, überlagern und durchkreuzen sich und thematisieren dabei zugleich auch Vernichtung oder Unterdrückung. Bezeichnend, dass dieses beeindruckende Theater auf vielen europäischen Festivals gezeigt werden wird, aber ausgerechnet nicht in Ungarn, das dem Proton-Theater gerade die letzten Subventionen gestrichen hat.
Parallax, gesehen bei den Wiener Festwochen von Sven Rickleffs. Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster kommt gerade vom Kunstfestival in Brüssel zurück und hat eine Choreografie aus dem Iran zum Thema Tanzverbot gesehen. Oder einen Torso davon vielleicht, oder einen Stellvertreter des Stücks von Ali Asghar Dashti und Nazim Ahmadpour aus Teheran. We came to dance, wir sind gekommen, um zu tanzen. Doch das sagt sich so leicht. Der Titel zeigt nämlich schon das Problem an, habe ich Wiebke Hüster gefragt, denn das Regime hat ja den Künsten Daumenschrauben angelegt.
Ja, das wusste ich auch nicht, dass aber offenbar der iranische Staat 2022 zeitgenössische Choreografen einbestellt hat zu den Behörden und sie gezwungen hat, eine Erklärung zu veröffentlichen, zu unterschreiben, in den sozialen Medien, auf ihren eigenen Kanälen bekannt zu geben. Im Wortlaut, sie seien informiert worden, dass Tanz ganz generell ein Verbrechen im Iran sei und dass sie als zeitgenössische Choreografen sich jetzt bereit erklären würden, von Aktivitäten im Feld der Bewegung, der Choreografie und des zeitgenössischen Tanzes Abstand zu nehmen. Also tatsächlich auf die Ausübung ihrer Kunst in jeder Form von da an zu verzichten. Also es ist komplett verboten.
Wie geht das bei den Schwierigkeiten, die Sie uns gerade vorgetragen haben? Was ist das für ein Stück? Wird da getanzt? Was wird da getanzt?
Man fragt sich natürlich, welches der bekannten Narrative hier jetzt greift. Also kommt ein Ensemble aus dem Iran in den freien Westen und zeigt etwas, was im Iran verboten wäre, aufzuführen. Damit habe ich eigentlich gerechnet. We came to dance. Das ist genau die Lösung, die dieses Ensemble verweigert. Die sagen, wenn wir das hier machen würden, sozusagen außerhalb der Verbotszone, außerhalb der Zone, wo das gefährlich ist, wo das was zu bedeuten hat, wo das ein Akt des Widerstands ist, dann ist das wie ein Verrat daran. Das kann man nicht machen. Das hat hier keine Bedeutung. Das ist Sentimentalität. Das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht. Also, was wir sehen an diesem Abend, und das ist wirklich fantastisch, ist ein Panel, auf dem diese vier Darsteller sitzen, wie bei so einem Kongress. Davor sieht man die Plakate für dieses Stück. Hinter denen sieht man eine riesige schwarze Leinwand und auf der, denn die sprechen ja Persisch, ich kann nicht gleichzeitig, und das Licht ist auch mit Absicht so gewählt, dass es einfach harte Schatten in die Gesichter der Darsteller wirft. Ich kann die gar nicht richtig sehen. Ich kann die nicht die ganze Zeit beobachten, weil ich muss da oben mitlesen, weil sonst kapiere ich überhaupt nicht, wovon die sprechen. Die sprechen nämlich von Aufführungen, die in der Vergangenheit noch stattgefunden haben, die sie nicht vergessen wollen, die nie wieder zu sehen sein werden. Es ist ein imaginiertes Tanztheater, von dem uns da berichtet wird. Und je länger diese Stunde dauert, die wirklich wahnsinnig bedrückend und anstrengend ist, weil man möchte eigentlich diesen Menschen ins Gesicht gucken und kann es nicht, weil man muss verfolgen, was sie zu sagen haben. Und darum geht's ja eigentlich ganz genau. Deswegen finde ich das so fantastisch, dass die das genau so gemacht haben. Es geht darum, dass wir mal fühlen im Westen, wie das ist. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht tanzen darf, wenn man sich künstlerisch nicht ausdrücken kann, wenn einem nichts bleibt, als die Sprache, die Reflexion, eine Theorie des Untergrunds zu entfalten über das, was verboten ist.
Wie haben die es geschafft? Haben die ein Stück erzählt? War das ein Tribunal, eine Verhörsituation? Sie klingen recht beeindruckt, aber viel passiert scheint doch da nicht zu sein, oder?
Nein, in der Tat. Und das bekommt aber über die Zeit, über die Dauer des Abends etwas absolut Quälendes, weil man die Bewegungslosigkeit, die absichtsvolle Regungslosigkeit dieser Performer natürlich zur Kenntnis nimmt als ein Ich kann nicht. Ich darf nicht. Und in meinem Land ist es so. Und ich will, dass du das jetzt verstehst. Und dass uns geholfen wird. Und dass wir nicht vergessen werden. Und das ist sehr eindrücklich. Das schildert der Text an einer Stelle besonders schön. Da wird gesagt, wir werden nicht vergessen, die letzte illegale Untergrundperformance, die wir in Teheran gesehen haben. Das war in einer Privatwohnung unweit des Theaters, in der dann Leute zusammenkamen, die eigentlich Regisseure sind, Tänzer sind. Und da haben wir das noch einmal gesehen, aber das ist lange her. Und uns bleibt nichts, als das wachzuhalten und auch bei allen, die in freiheitlichen Staaten leben, das Bewusstsein dafür zu schärfen, was da im Iran geschieht.
Sagt Wiebke Hüster über We Came to Dance beim Kunstfestival in Brüssel. Noch während der Zerstörungen am Wiederaufbau zu denken, ist nicht zynisch, sondern hat mit Rettung nationalen Kulturgutes zu tun und nationaler Identität des EU-Anwärters Ukraine. In Berlin, da treffen sich heute und morgen Betreiber ukrainischer Museen. Der Wiederaufbau des Landes und die Stärkung der Zivilgesellschaft stehen im Mittelpunkt einer großen Konferenz. Annonciert wurde sie als das größte Treffen ukrainischer Museen seit Ausbruch des Krieges. Über 100 Institutionen treffen sich auf der Berliner Museumsinsel, um über Wiederaufbau zu debattieren. Zudem soll es um die Frage gehen, wie die ukrainische Zivilgesellschaft gestärkt werden kann. Schon heute wird die bauliche und zivilgesellschaftliche Erneuerung nämlich in den Blick genommen, weiß Sebastian Engelbrecht zu berichten.
Aus ukrainischer Sicht besteht kein Zweifel. Den russischen Angreifern gehe es in diesem Krieg nicht nur um die Eroberung eines Landes, sondern um die Zerstörung der ukrainischen Identität. Deshalb habe das russische Militär immer wieder gezielt Orte der Kultur zerstört, zum Beispiel Theater und eben auch Museen. Davon ist Milena Czorna vom Nationalmuseum für ukrainische Geschichte in Kiew überzeugt. Sie gehört zu einem bei der EU angesiedelten Ausschuss für die Bewahrung des kulturellen Erbes der Ukraine. Am Rande der Konferenz der ukrainischen Museen in Berlin berichtet sie, wie die russische Armee das Museum von Melitopol zerstörte, einer Stadt in der Ostukraine, in der Oblast Saporischschja. Das Stadtmuseum Melitopol lag nahe an der Front. Die Russen besetzten es an einem Tag. Dort befand sich die Ausstellung Skythisches Gold, eine großartige Sammlung skythischer antiker Gegenstände. Sie zielten darauf. Die Direktorin verbarg die Sammlung im Keller und versuchte, sie unter Baumaterialien zu verstecken. Aber sie fanden die Sammlung. Heute befindet sie sich auf der ukrainischen Seite. So ähnlich wie in Melitopol ging es an vielen Orten in der Ukraine zu. Deshalb unterstützen ausländische Kulturinstitutionen, Stiftungen und Regierungen die ukrainischen Museen, um zumindest deren Bestände zu sichern. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz etwa lieferte Verpackungsmaterial, stellte digitale Speicherkapazitäten und Stipendienprogramme zur Verfügung. Die Leiterin des Städtischen Museums von Ochtyrka im äußersten Osten der Ukraine dankt dem Direktor des Museums in Berlin-Karlshorst, Jörg Moret.
Vielen Dank an den Direktor des Museums in Karlshorst. Sie haben mich als erstes unterstützt, als unser Museum zerbombt wurde in Ochtyrka. Wir haben alles verloren, einfach wirklich alles. Wir hatten gar nichts mehr. Unser Museum in Ochtyrka gehört zu den wenigen in der Ukraine, die im Schutzbunker funktioniert, dank einer internationalen Institution. Also wir haben im Keller eben Schutzräume eingerichtet und das ist ein offener Raum.
Erst vor wenigen Tagen, am 16. Mai, eröffnete das Museum die Ausstellung seiner Sammlung an einem sicheren Ort. Im Keller.
Wir haben den Besatzern die Stirn geboten und wir hoffen auf weitere Unterstützung.
Je mehr die russischen Angreifer auf die kulturelle Identität der Ukrainer zielen, desto schneller wächst der Zusammenhalt unter den Ukrainern. Und so feiern die Museen trotz des Krieges eine Renaissance, meint Olga Pischel vom Verein Kultura zur Förderung der ukrainischen Kultur in Berlin.
Die Leute sind wirklich auch aus diesem Grund, glaube ich, gehen auch wieder in Museen. Und die ukrainische Kultur lebt zurzeit eigentlich auf.
An der Konferenz der Museen in Berlin nehmen Delegationen von etwa 100 Museen und Kultureinrichtungen der Ukraine teil. Der Titel ihrer Tagung handelt indirekt schon von einer friedlichen Zukunft der Ukraine als Teil der Europäischen Union. von der Krise zur Zukunft, neue Verantwortung für die Museen in der Ukraine. Da bremst mancher deutsche Kulturfunktionär den Überschwang. Der Kunsthändler Johannes Nathan etwa, engagiert beim Ukraine Art Aid Center der Ernst von Siemens Kunststiftung.
Es ist auch schön und auch sehr wichtig, über den Wiederaufbau nachzudenken und das, was wir jetzt tun, vielleicht auch mit Blick auf den Wiederaufbau zu tun. Aber es sind ja zum Teil aktuell auch nochmal ganz andere Bedürfnisse, eben zum Beispiel Evakuierung. Es müssen noch weitere Museen evakuiert werden gerade. Es sind auch Bedürfnisse, zum Beispiel die Klimakontrolle in den Lagerorten betreffen. Da ist noch viel zu machen.
Die ukrainischen Museumsdirektorinnen, versammelt in Berlin, wollen mehr als das erreichen. Bis zum Ende ihrer Tagung wollen sie Vorschläge und Forderungen formulieren. In 2 Wochen sollen diese bei der Internationalen Geberkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin eingebracht werden.
Die ukrainische Kultur, sie lebt auf, sagte Olga Pischel im Beitrag von Sebastian Engelbrecht über die Wiederaufbaukonferenz in Berlin. 75 Jahre Grundgesetz, was gibt's da zu feiern? Das fragt kritisch und in der Tat auch rhetorisch ein bisschen das Hebbel am Ufer. Mit 3 Häusern und einer digitalen Bühne bietet das Hebbel Kunst zwischen Theater, Tanz, Performance, Musik, bildende Kunst und viel Theorie sind ebenso Bestandteile des Programms. Heute Abend also 75 Jahre Grundgesetz, was gibt's zu feiern? An einem Podium nimmt auch der Jurist und Publizist Maximilian Steinbeiß teil. Er ist Gründer und Chefredakteur des Verfassungsblogs, einem Online-Blog zu aktuellen Verfassungsfragen. Ihn habe ich gefragt, gießen Sie da heute Abend ein wenig Wasser in den Wein der grundgesetzlichen Feierlaune?
Genau, also es geht schon darum, auch sich klar zu werden, wie bedroht auch in Deutschland die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte sind. Und wir leben in einer Welt, in der der autoritäre Populismus immer mehr Raum gewinnt, immer stärkeren politischen Einfluss gewinnt. Und das lässt auch Deutschland nicht kalt und auch die deutsche Verfassungsordnung nicht unberührt. Und insofern bei aller Dankbarkeit dafür, dass wir 75 Jahre in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben konnten, glaube ich, sollte man sich nicht zu sicher sein, dass das noch so weitergehen wird von alleine, dass sozusagen die schiere Qualität des Grundgesetzes da schon dafür sorgen wird, dass uns da nichts passieren kann. Wir sehen auch in Deutschland durchaus bedrohliche Anzeichen verschiedener Art und nicht nur von irgendwelchen extremistischen Seiten, sondern durchaus auch aus der Mitte der Gesellschaft. Und B, glaube ich, ist generell kein Anlass dafür da, sozusagen diese Erlösungserwartung an die Verfassung zu richten. Die Verfassung soll uns beschützen vor all dem Übel dieser Welt. Das ist sozusagen eine Sache der Rechtsordnung, eine Sache für JuristInnen, die dann die Gesellschaft, an die man sozusagen die Gesellschaft diese Verantwortung auslagern kann. Und diese beiden Momente kommen da zusammen, weswegen wir es für angezeigt halten, da durchaus auch mal daran zu erinnern, dass bei aller Feierstimmung man sich da seiner Sache nicht zu sicher sein sollte.
Sie kommen zusammen im Hebbel am Ufer mit der ehemaligen Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, Susanne Beer, aber auch mit Ralf Michaels, dem Max-Planck-Direktor für ausländisches internationales Privatrecht, der in diesem Programm im Deutschlandfunk die Demonstration und auch Protestcamps an den Berliner Universitäten in Schutz genommen hat, weil er die Meinungsfreiheit sehr weit auslegt. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, eine Frage, die Sie heute Abend im Hau auch stellen, ist, ob vielleicht die Grundrechte politisch eingeschränkt werden gerade oder zumindest strapaziert werden im Namen politischer Ziele wie Staatsräson oder Israeltreue, Kriegstüchtigkeit oder wehrhafte Demokratie. Sehen Sie das ähnlich?
Also ich glaube schon, dass wir im Umgang mit den Protesten nicht nur an den Universitäten, sondern auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Palästina-Kongress in Berlin und der massiven Polizeigewalt, die da ja auch stattgefunden hat, schon sehen können, dass es mit den rechtlichen Standards, die das Versammlungsrecht hier eigentlich setzt, dass dann ein sehr großzügiger Umgang damit gepflogen wird. Und das macht mich sehr beunruhigt. Muss man, glaube ich, gar keine übermäßig weite Auslegung der Meinungsfreiheit zugrunde legen, sondern da geht es einfach darum, die Standards, die das Versammlungsrecht jetzt schon setzt, zu beschützen und zu respektieren.
Sehe ich es richtig, Maximilian Steinbeiß, wenn ich an Klimakleber denke, an Suppenwerfer und Kartoffelbreiwerfer auf Gemälde, an Beschmierung von Brandenburger Tor oder Beschmierung auch von Grundrechtstafeln, wie im letzten März 2023 auf Dani Caravans Grundrechtsglastafeln am Spreeufer, dass Kunst und Kultur gerade Schauplatz von Meinungsfreiheit und der Strapazierfähigkeit auch der Grundrechte sind?
Ja, absolut. Das würde ich so sehen. Und das ist auch gut und richtig so. Also, und es geht auch nicht nur um Kunstfreiheit, dass man sagt, es sind jetzt irgendwelche Künstler, die ihre Kreativität ausleben oder da irgendwie expressiv mit ihren Mitteln da arbeiten, sondern es geht um politische Stellungnahme. Es geht um Versammlungsfreiheit, sich mit seinem Körper auf seinen Standpunkt zu stellen in den öffentlichen Raum hinein, auch wenn er dort stört, auch wenn da Leute Anstoß nehmen daran, auch wenn die Leute mit Meinungen konfrontiert werden, mit denen sie nicht übereinstimmen oder die sie sogar verabscheuen.
Auch wenn sie antisemitische Parolen beinhalten?
Wenn es antisemitische Handlungen, die tatsächlich Menschen in ihren Rechten verletzen, sind insbesondere dann, wenn sie strafbar sind, natürlich kein Grund, sich auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit zu berufen. Aber auch antisemitische Meinungen als solche fallen erstmal in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit hinein. Dazu kommt, dass ja auch die Frage, was eigentlich mit Antisemitismus gemeint ist, eine ist, die ihrerseits umstritten ist und auch umstritten sein muss. Darüber muss kontrovers gestritten werden können. Das ist der Inhalt der Meinungsfreiheit. Und gerade wenn es um Israel-Kritik geht, wird es sehr unterschiedlich ausgelegt. Da kann man nicht einfach sozusagen mit der Diagnose sich zufrieden geben, dass das jetzt eben eine antisemitische Meinung ist oder ein antisemitischer Slogan ist oder eine antisemitische Position ist. Sondern genau dann ist das sozusagen Gegenstand des Streites. Und das muss in einer freien Demokratie möglich sein.
Würden Sie zustimmen, wenn ich am Ende unseres Gesprächs sage, wir erleben gerade sowas wie einen Stresstest von Grundrechten im Medium der Künste und der Kultur?
Also ich glaube, wir erleben immer wieder mal Stressteste von Grundrechten. Grundrechte machen Stress, deswegen dafür sind sie nicht zuletzt auch da. Im Moment haben wir in einer sehr krisenhaften, von verschiedenen Seiten her krisenhaften Konstellation, es mit einem solchen Stresstest zu tun. Und ich hoffe sehr, dass die Verfassungsordnung als liberale und als demokratische Verfassungsordnung diesen Stresstest bestehen wird.
Sagt Maximilian Steinmeier, Jurist und Chefredakteur des Verfassungsblogs. Italien ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse im Oktober, naturgemäß. Heute hat sich das Land unter der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vorgestellt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Rund 100 Autorinnen und Autoren sind offiziell eingeladen und diese Liste sorgte direkt für Kritik. Denn darauf fehlen so regierungskritische Stimmen wie der Autor Roberto Saviani oder Antonio Scurati. Unter anderem steht aber die Schriftstellerin Ginevra Lamberti auf der Liste und sie sagte zur aktuellen Stimmung in der italienischen Kulturszene:
Zurzeit ist die Stimmung in der italienischen Literaturszene sehr lebendig und Lebendigkeit drückt die Situation wohl am angemessensten aus. Das klingt etwas frivol, aber im Verlags- und Redaktionswesen, genauso wie in der Kulturszene und im intellektuellen Leben Italiens, herrsche viel Energie.
So kann man es auch ausdrücken. Saviano wird übrigens wohl trotzdem kommen. Sein deutscher Verlag habe ihn eingeladen, hieß es heute. Das Land Berlin und Klaus Steppert haben sich vor Gericht auf die Zahlung einer Abfindung geeinigt. Steppert war 22 Jahre lang geschäftsführender Direktor am Deutschen Theater Berlin. Letztes Jahr war ihm vom Land Berlin gekündigt worden. Ihm wurde Fehlverhalten vorgeworfen, was die Finanzplanung und die finanzielle Situation des Hauses betrifft. Er wehrte sich gegen die Vorwürfe. Heute einigte man sich vor Gericht davor, dass das Land Berlin Steppert 165.000 Euro Abfindung zahlt. Über zwei Jahrhunderte galt Caravaggios Ölgemälde Ecce Homo als verschollen. Das Bild zeigt den gefolterten Christus, der von Pontius Pilatus dem Volk vorgeführt wird. Im typischen Chiaroscuro, also der Hell-Dunkel-Malerei von Caravaggio. Dann wurde das Werk quasi zufällig bei einer Auktion entdeckt, bei der es für rund 1.500 Euro, man muss es sagen, verscherbelt werden sollte. Nun zeigt der Prado in Madrid es als eine der größten Entdeckungen der Kunstgeschichte. Bis Mitte Februar 2025 stellt das Museum das Gemälde aus. Es gehört ihm allerdings nicht. Nachdem das Werk vor gut drei Jahren bei der Auktion entdeckt wurde, zog Spanien schnell die Reißleine und verbot die Ausfuhr des Gemäldes. Allerdings wollte oder konnte der spanische Staat nicht genügend Geld locker machen, um den Caravaggio zu erwerben. So ging er für 30 Millionen Euro an einen anonymen Bieter. Der überließ das Werk nun vorübergehend dem Prado, aber ob es danach in seiner Privatsammlung verschwindet, ist nicht geklärt. Den Bechdel-Test für Filme gibt es schon viele Jahre. Er verrät, ob die Frauenfiguren im Film stereotyp dargestellt werden und funktioniert so. Gibt es in dem Film eine Szene, in der sich zwei Frauen über etwas anderes unterhalten als über einen Mann? Falls ja, bestanden. Etwas Ähnliches hat ein Forscherteam nun für den Klimawandel in Filmen entwickelt. Es untersuchte 250 beliebte Filme aus den Jahren 2013 bis 2022. Die große Mehrheit der Filme fiel bei dem Test durch. Weniger als 10% haben den Test geschafft. Unter anderem Filme wie Marriage Story mit Adam Driver, Glass Onion mit Daniel Craig und natürlich die Satire Don't Look Up.
Die Kulturmeldung mit Anna Kuhn waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Die Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, berichten unter anderem darüber, dass die EU-Verteidigungsminister sich in Brüssel getroffen haben. Ihnen einen guten Abend.